SWR 2 Lesenswert Gespräch.
Michael Wildenhain sitzt jetzt an meiner Seite. Herzlich willkommen hier bei Literatur im Römer mit dem Roman Die Erfindung der Null. Ich muss einmal unser Publikum hier im Saal loben, das sich redliche Mühe gibt, sich zu vervierfachen und damit die Corona-Lücken hier aufzufüllen und eine Masse herzustellen, wie sie normalerweise hier in den Römerhallen während der Buchmesse da ist. Vielen Dank dafür. Und als kleine Gegenleistung sage ich Ihnen, dass hinten hier links hinter uns der Büchertisch von Land in Sicht ist, falls Sie das noch nicht bemerkt haben und nachher hilflos rumlaufen und suchen, wo Sie denn die Bücher des heutigen Abends erwerben können. Jetzt wissen Sie es. Michael Wildenhain, Ihre Hauptfigur Martin Gödeler ist Mathematiker und das mit Hingabe. Was ist denn die Gemeinsamkeit zwischen der Schönheit einer mathematischen Beweisführung und der Schönheit eines Gedichts oder eines Prosastücks?
Naja, Sie geben mir das Stichwort. Also in der Tat versucht der Roman sozusagen die Schönheit der Mathematik und die schöne Literatur miteinander zu verschränken beziehungsweise einander anzunähern. Und die Ähnlichkeiten sind durchaus viel größer gestaltet, als man vielleicht im ersten Moment annimmt. Also was beiden gemeinsam ist, Mathematik ist eine sehr kreative Wissenschaft und Literatur ist ein sehr kreatives Bestreben, würde ich auch mal sagen, wenn man ein Buch schreibt.
Ich nehme ja an, Sie teilen die Hingabe Ihrer Hauptfigur. Also nochmal, was ist für Sie persönlich denn? Was würden Sie sagen, was ist schön für Sie in der Mathematik und was ist schön im Gedicht?
Ich komme tatsächlich ja von der Mathematik her und die Schönheit der Mathematik war die, dass ich, als ich angefangen habe, Mathematik zu studieren, oft nächtelang da saß und mich an diesen Übungsaufgaben versuchte, manchmal erfolgreich, manchmal weniger erfolgreich, und diese totale Hingabe, dieses totale Aufgehen in dieses mathematische Bestreben habe ich in gewisser Weise in der Literatur weitergelebt, nicht nur in der Literatur, sondern auch in der Politik, und das kann man erleben, wenn man ein Gedicht schreibt. Ich habe einige Gedichte geschrieben und man kann es durch auch erleben, wenn man sozusagen ein Buch schreibt und ganz eingetaucht ist in solch eine Szene. Das ist ganz ähnlich wie bei einem mathematischen Beweis.
Sie haben schon vielfach gezeigt, dass Sie sehr, sehr klug über Ästhetik, über Politik, über Naturwissenschaften und das alles zusammen verdreht schreiben können. Sie haben aber auch keine Scheu, unterhaltsam zu sein. Und ich nehme, das ist mit ein Grund, warum Sie für Ihren jetzigen Roman die Dramaturgie eines Kriminalfalles als grobe Struktur gewählt haben. Und wir hören jetzt den Anfang, oder wollen Sie das noch kommentieren? Liege ich falsch?
Ich sage vielleicht noch einen Satz dazu. Also ich finde durchaus, dass man sich spannenden Darstellungsformen nicht verweigern sollte. Es ist zwar oftmals relativ dumm, wenn man einfach eine spannende Geschichte erzählen will. Aber wenn man eine Geschichte spannend erzählen möchte, die einem am Herzen liegt, dann ist das, glaube ich, ein Versuch, den man nicht unterlassen sollte. Und deshalb habe ich diese Krimifolie gewählt und genau so fängt der Roman an und das lese ich jetzt mal vor.
Ja, beziehungsweise eigentlich fängt er anders an, aber der Krimi kommt dann gleich.
Der Krimi kommt dann gleich, aber man kriegt es schon mit, also dass der Krimi sich sozusagen gar nicht leise anschleicht, sondern durchaus merkbar. Also, das Buch heißt Die Erfindung der Null. Am Anfang gibt es zwei Motti, die lese ich auch mit vor. Das erste Motto heißt: Der Wissenschaftler beschäftigt sich nicht mit der Natur, weil sie nützlich ist. Er beschäftigt sich mit ihr, weil es ihm Spaß macht. Und es macht ihm Spaß, weil sie schön ist. Wäre die Natur nicht schön, wäre es nicht wert, sie zu kennen. Und wenn es nicht wert wäre, die Natur zu kennen, wäre das Leben nicht lebenswert. Henri Poincaré. Frankreich spielt eine große Rolle. Das zweite Motto ist aber jemand anderem zugeschrieben und lautet: Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Zugeschrieben Buffalo Bill. Das erste Kapitel heißt Induktionsannahme. Induktion ist ein Beweisverfahren. Manche Menschen wirken auf den ersten Blick wie Verlorene. Als hätte ein Ereignis in ihrem Leben sie aus der Bahn getragen und als hätten sie trotz aller Bemühungen nicht wieder Fuß gefasst. Bei genauerer Kenntnis einer solchen Person ändert sich der Eindruck. Nun scheint es, als wartete sie, in sich zurückgezogen und hütete einen verborgenen Kern, der es ihr, käme die Gelegenheit, ermöglichte, von vorn zu beginnen. Beschäftigt man sich eine Weile mit der Person, gerät die Annahme erneut in Zweifel. Die gerade noch scharfen Konturen ihrer Eigenart beginnen zu verschwimmen. Eben noch meinten wir, einen Beweggrund zu erahnen, die Herkunft des Verhaltens verstanden zu haben, bis wir begreifen, dass sich einige Menschen ungern in ein Bild zwingen lassen und sich dem Zugriff, den sie als Gewalt empfinden, oft unbewusst entziehen. Verglichen mit uns repräsentieren sie das andere. In einer Welt der Sesshaften sind sie Nomaden. Und uns, auch wenn es ihnen gelingt, für eine Zeit zu bleiben, fremd. Keiner kommt ihnen auf die Dauer nahe. Sie sind, wie von allem Anfang an, allein. Am 14. Juli wird eine 47-jährige Frau in Castellane, einem Ort im Département Alpes de Haute-Provence, vom Betreiber einer kleinen Pension bei der örtlichen Polizeipräfektur als vermisst gemeldet. 2 Tage später werden 2 Kleidungsstücke, die der Frau zuzuordnen sind, von einem Wanderer in einem Gebüsch in den Gorges du Verdon gefunden. Schon zuvor stellt sich heraus, dass Susanne Melforges, so der Name der Deutschen, zusammen mit einem einige Jahre älteren Mann die Ferien in der Provence und den angrenzenden Seealpen verbracht hat. Der 14. Juli ist der letzte ihrer gemeinsamen Urlaubstage, wenn man dem Meldeschein, den, das lässt sich anhand der Unterschrift zweifelsfrei feststellen, nur die Frau ein paar Tage vorher an der Rezeption ausgefüllt hat, Glauben schenken möchte. Am Vortag, dem 13. Juli, begleicht der Mann Dr. Martin Gödeler, ebenfalls ein Deutscher, die Rechnung und wird anschließend nicht mehr gesehen, weder in der Pension noch in Castellane oder der näheren Umgebung. Als der Betreiber der Herberge am Rand der malerischen Ortschaft, etwa 80 Kilometer nordwestlich von Cannes, am späten Vormittag des 14. Juli das Zimmer des Paares in der Annahme betritt, es sei geräumt. Und er könne die Mansarde für die am Abend erwarteten Gäste herrichten, stellt er fest, dass die Sachen des Mannes fehlen, die der Frau jedoch nicht. Sowohl Toilettenartikel als auch Schminkutensilien stehen auf einem Bord im Bad. Unter den Papieren, die, sorgsam mit einem Einweggummi zusammengefasst, in der Nachttischschublade liegen, fehlen weder Ausweis noch Führerschein der Deutschen noch Pass oder Impfbuch. Neben dem verschnürten Päckchen sowie mehreren tagebuchartigen Notizheften finden sich eine geringe Summe Geldes, knapp 80 Euro, einige unbenutzte Kondome und ein benutztes Präservativ in einer verschließbaren Box aus Plastik.
Vielen Soweit. Dank. Das ist die Rätselanordnung. Und Martin Gödeler wird tatsächlich verhaftet, leistet auch nicht groß Widerstand und wird von einem jungen Staatsanwalt verhört und erzählt diesem Staatsanwalt sehr willig, sehr ausführlich in Rückblenden sein Leben und eigentlich auch die Geschichte seines Scheiterns. Er war mal ein hochtalentierter, vielversprechender Mathematiker und ist dann auf dem Grund des Lebens gelandet, in Stuttgart. Das kommentieren wir jetzt nicht in Frankfurt. Aber ist dieser Martin Gödeler in Ihren Augen eine tragische Figur?
Naja, er erlebt durchaus etwas, das für ihn sozusagen die größte Tragik des Lebens schlechthin ist. Denn es wird ja an einigen Stellen gesagt, dass er sich eigentlich für nichts anderes interessiert, außer für Mathematik. Und genau diesem Metier widmet er sich dann auch mit seiner ganzen Hingabe, also sozusagen mit seiner ganzen Existenz. Solche Figuren interessieren mich ja auch in anderen meiner Romane. Einer heißt Träume des Absoluten, da kann man schon am Titel herauslesen. Und dann muss er feststellen, aufgrund bestimmter Umstände, dass er verlassen ist von sozusagen, also in der Kunst würde man sagen der Muse, aber man kann es durchaus auch in der Mathematik sagen, also alle, nicht nur Kreativität, sondern alle denkerische Tiefe verlässt ihn. Das hat Gründe. Für diese Gründe ist er in gewisser Weise selbst verantwortlich, kann man sagen, nicht allein, aber doch durchaus. Also er ist jemand, der, wenn man so will, fast sehenden Auges aus der Kurve getragen wird. Und insofern durchlebt er eine große Tragik, aber ich denke mal, der Roman, der beginnt ja da, wo er aus diesem lebendig eingemauert sein oder dieser selbstgewählten Isolation in Stuttgart, einer Souterrain-Wohnung in Stuttgart, sich wieder erhebt, in gewisser Weise herausgeprügelt wird, könnte man sagen, sowohl konkret als auch metaphorisch, und einen neuen Anlauf nimmt. Und das wird ja in diesem ersten Abschnitt, also der mehr oder weniger die erste Seite des Buches umfasst und den ich ja gerade vorgelesen habe, auch schon angedeutet. Also er gehört eben zu den Personen, die diesen Glutkern hüten und sich darauf dann berufen können. Und insofern könnte man auch sagen, dass das jetzt vielleicht kein himmelhoch jauchzendes Ende ist, aber er durchlebt durchaus einiges, was man vielleicht am Anfang nicht unbedingt für möglich hält. Man könnte sogar sagen, dass der Roman in gewisser Weise utopisch endet.
Das ist eine menschliche Geschichte. Es ist eine Geschichte, in deren Hintergrund philosophische Fragen stehen. Was ist der Mensch? Was ist ein gelungenes Leben? Warum verbinden Sie das mit der Struktur der induktiven Beweisführung? So sind die Kapitel strukturiert mit mathematischen Begriffen.
Genau. Also die wesentlichen Kapitel sind überschrieben mit Induktionsannahme, Induktionsvoraussetzung, Induktionsschritt und so weiter. Also so wie man eine vollständige Induktion durchführt, das will ich jetzt hier nicht ausführen, wir haben zu wenig Zeit, aber die Mathematik will ich dann doch kurz erwähnen. Also zum einen ist es ganz banal so, das wurde ja schon erwähnt, es ist eine Verhörsituation. Er sitzt einem jungen Staatsanwalt gegenüber und aus bestimmten Gründen, die ich hier nicht verraten darf, sieht er sich genötigt, bemüßigt, wie auch immer, sein gesamtes Leben auszubreiten und zwar unglaublich detailliert. Also er hinterlässt dann auch, als er schließlich verschwindet, Aufzeichnungen und so weiter. Er suggeriert, dass sein Leben mit der Zwangsläufigkeit verlaufen sei eines mathematischen Beweises. Das ist die erste Annäherung. Die zweite Annäherung ist, dass ich sozusagen mit diesem Roman auch versuche, eine Art im literarischen Beweis durchzuführen, der zumindest der vollständigen Induktion ähnelt, sage ich mal. Das kann man dann überprüfen. Man muss nicht überprüfen, man kann den Roman auch so lesen als Krimi, aber es ist sozusagen ein Surplus. Und zum dritten stelle ich die These auf, dass gewisse literarische Dramaturgien Ähnlichkeit haben mit der Dramaturgie eines mathematischen Beweises, und zwar eben der vollständigen Induktion. Will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, aber vielleicht so viel. Die vollständige Induktion braucht immer eine Voraussetzung, die wird an bestimmter Stelle eingeführt. In sehr vielen Geschichten, die uns allen auch bekannt sind, ich könnte jetzt die Ilias nennen, ich nenne aber Rotkäppchen, ist das so ähnlich. Und zwar, wenn Rotkäppchen aufbricht bei der Mutter und die Großmutter besuchen soll, dann sagt die Mutter, weiche nicht vom Weg ab, Rotkäppchen. Und was passiert, nachdem wir sozusagen Rotkäppchen ein Stück gefolgt sind? Siehe an, der Wolf kommt und der Wolf sagt, guck doch mal, pflück doch mal ein paar Blumen. Und die könntest du doch auch noch der Großmutter mitbringen, aus natürlich bestimmten Gedanken und Absichten, die wir auch alle kennen. Und was macht Rotkäppchen? Sie tut genau das und dadurch geht die Geschichte weiter. Also in dem Moment, wo der Wolf auftaucht mit der Versuchung, wird wie in der Induktion die Voraussetzung eingeführt, beziehungsweise ein neues Element.
Und jetzt geht's los mit dem Lesen. Michael Wildenhain, Die Erfindung der Null. Vielen Dank, Herr Wildenhain. Erschienen bei Klett-Cotta, 303 Seiten, 22 €. Und ich übergebe an Gerwig Epkes. Vielen Dank.